Ein Investor legt dir einen Scheck auf den Tisch. Das drei- oder vierfache deines Firmenwerts, schwarz auf weiß, und du willst unterschreiben. Stopp! In den nächsten Minuten zeige ich dir, warum viele Unternehmer nach dem Deal genau das bereuen, was sie unterschrieben haben. Und was viel wichtiger ist, woran erkennst du den falschen vom richtigen Investor, bevor es zu spät ist?
Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzei. Mehr PS für dein Unternehmen.
Es geht eigentlich immer nur um die Entscheidung, was ist der passende oder der unpassende. Denn eins haben alle Investoren gemeinsam: Druck und Rechenschaftspflicht. Ein Investor kauft niemals sich ein oder gibt dir Geld aus Liebe zu deinem Unternehmen. Ein Investor handelt ausschließlich eigentlich wie ein Aktionär, ja, nur in einer anderen Form, auf Renditebasis. Er will Rendite. Und deswegen werden die Zahlen, wenn solche Investoren an dich herantreten, natürlich immer vorher geknetet, und es gibt Zielzahlen, DBAs und so weiter, die erreicht werden sollen, bevor man überhaupt gesprächsbereit ist, mit Investoren hier einzusteigen. Die typische Haltedauer bei rein Finanzinvestoren ist typischerweise so 3 bis 7 Jahre, und dann wollen die einen Exit machen. Ja, das heißt, es wird dann wieder verkauft. Natürlich gibst du Entscheidungshoheiten ab, also auch bei Minderheitsbeteiligung. Ja, das heißt, Investoren wollen immer die Mehrheit der Macht, um am Ende zu entscheiden. Und wenn du eine hohe Identität mit deiner Marke, mit deinem Produkt hast, dann ist das oder kann das sehr schmerzhaft sein. Ja, das ist grundsätzlich nicht schlecht, aber wichtig ist, dass du Klarheit hast und weißt und verstehst, worauf du dich einlässt. Deswegen nehme ich dieses Video hier für dich auf. Denn die entscheidende Frage ist nicht, ob du Druck bekommst, weil Druck hast du immer mit einem Investor im Boot, sondern ob du mit dem richtigen Partner an deiner Seite unter Druck stehst. Jetzt lass uns mal auf 3 Investorentypen schauen. Wer sitzt dir eigentlich gegenüber? Es gibt solche Family Offices, ja, das sind eher so langfristige Investoren. Das können aber auch Schauspieler, bekannte Leute sein, die eine hohe Identifikation mit deinem Thema haben. Ja, die eigentlich schon retired sind, ausgesorgt haben. Wenn die Identität passt, ja, dann kann das ein langfristiger Investor sein. Der hält das Unternehmen oft mehrere Jahrzehnte und der denkt auch eher generationenübergreifend, so ein Familienoffice, Family Office. Ja. Das heißt, der Prozess ist auch etwas langsamer, aber eher werteorientiert zu deinem Familienunternehmen. Dann, und da muss man jetzt aufpassen, Typ 2 gibt es Private Equity Investoren, also typische Finanzinvestoren. Die streben meistens einen Exit an. Ja, das heißt, die nehmen das Fundament, das du geschaffen hast, skalieren das richtig hoch auf Profitabilität, Haltedauer des Unternehmens dann so 3 bis 7 Jahre, um es dann noch weiter zu veräußern, um noch mehr Kapital zu bekommen. Ja, das heißt, es bringt dir natürlich auch Expertise, du lernst dabei sehr viel, aber du lässt dich hier auf eine extrem harte KPI-Performance-Kultur ein. Das heißt, es geht wirklich hardcore um Kennzahlen, um Ergebnistracking, Rechenschaftspflicht, Meetings bis zum Umfallen. Ja, das heißt, du hast wenig strategische Entscheidungsgewalt, weil es ausschließlich um diese monetären Ziele geht. Und die Bandbreite hier von den Playern, von den Finanzinvestoren, sind zum einen konservative deutsche Private Equity Unternehmen bis hin zu angelsächsischen, amerikanischen Maximalrendite Playern. Ja, also da ist die Bandbreite natürlich sehr, sehr groß. Und dann gibt es Typ 3, der strategische Käufer. Das sind zum Beispiel Wettbewerber, ja, oder größere Konzerne. Um da vielleicht mal einen kurzen Ausblick zu geben, ich habe das ja selber damals, das ist auch schon über 10 Jahre her, in der Automobilwelt erlebt, als das so mit Tesla alles anfing, das ist wirklich schon 10, 15 Jahre her, ging es ja so darum, wie schaffen wir Innovation, Technology, E-Mobility und so. Da war ja alles noch super traditionell im Automobilbereich. Ja. Und die saßen so wie die Made im Speckmantel und haben überlegt, so wie können wir jetzt agil werden? Ja, so Scrum und so digitale, innovative Geschäftskonzepte. Und das Problem bei so einem großen Konzern ist, das ist halt wie so ein riesen Tanker auf dem Ozean. Ja. Du bist eigentlich ein Kleinbetrieb, wie so hast ein kleines Boot ein Schnellboot auf dem See und kannst schnell turnen und sagen, so und so machen wir das. Und diese Geschwindigkeit in der Entscheidungsfindung, die bist du auch gewohnt. Und bei größeren Konzernen geht das eben nicht so schnell. Und dann kaufen die sich für diese Lücke, die sie für sich haben, ein Business wie dein potenzielles Business, ja, um diese Kompetenzen reinzuholen oder um zum Beispiel bei Wettbewerber, wenn du von einem Wettbewerber aufgekauft wirst, das Wissen, also deine Mitarbeiter zu kaufen, das ist auch wert und wertvoll und etwas, was in die Unternehmensbewertung reinfließt, weil sie wollen im Grunde Synergien, Ergänzungen zu ihrem vorhandenen Produktportfolio oder sich einen Marktzugang in die Nische, die du erschlossen hast, reinholen. Das bringt oft das mit sich, dass es eine eigene Geschäftsführung schon gibt aus dem Konzern. Ja, das heißt, du bist dann untergeordnet und untergegliedert in so eine Struktur. Und dadurch bist du sehr eingeschränkt. Das nennt sich dann oft in einem Konzept ist es dann mehr so Management Buyout. Das heißt, dass du noch 2 Jahre mitarbeitest und dann bist du raus. Ja. Und die Frage, die du dir grundsätzlich bei diesen 3 Typen stellen musst, ist, welchen Typ will ich an Investoren eigentlich haben? Welche Art von Investor ist so der richtige für mich? Am Ende dieses Videos bekommst du 7 konkrete Fragen und 2 Werkzeuge, die deine Verhandlung verändern. Also bleib ruhig bis zum Ende dran. Wichtig ist jetzt, und das ist wirklich ein Gamechanger für dich jetzt im Entscheidungsprozess. Was ist dein Muster? Überleg und reflektiere dir in deinem Verhaltensmechanismus, in deinem inneren Antrieb. Wie hast du bisher, bis da, wo du jetzt bist, erfolgreich bist, deine Erfahrung als Unternehmer gesammelt? Also, wer waren deine Partner? Welche Abhängigkeiten hattest du? Wie viel hatte der Senior noch zu sagen? Hattest du Geschwister, die mit dir gespielt haben oder gegen dich gespielt haben? Hattest du Co-Gründer? Gibt's noch alte Gesellschafter, alte Mitarbeiter, die es schwer machen in deiner Struktur? Dominante Partner? Kampf um Anerkennung? Oder warst du immer das Kind, das nicht gehört wurde, der permanent Innovationsideen reingebracht hat, aber abgetan wurde mit, ach, der Spinner mit seinen Ideen, ja? Der Sohn oder die Tochter, die nur so komische Ideen hat. Also geht's um Anerkennung? Ging's um Machtverlust? Weil wenn du diese Muster reflektiert hast, dann kannst du jetzt eine viel bewusstere und qualitativ, in der Lebensqualitativ für dein Herz, bessere Entscheidung treffen. Wenn du das nicht machst, dann zieht man tatsächlich unbewusst automatisch in der neuen Konstellation das alte Muster wieder heran. Ich will jetzt hier keine Theorien erklären, ja, also dahinter steht natürlich das Eisbergmodell und Skriptmuster, psychologische Mechanismen, die darin abgebildet sind. Aber ich möchte jetzt an der Stelle wirklich dir den Hinweis geben, dass das ein wichtiges Element ist, das du in die Waagschale mit reinnehmen solltest. Weil wichtig ist, dass du hier mit der Auswahl deiner Investoren eine für dich stimmige, vom Wertegerüst, vom Herz her sinnvolle Entscheidung triffst. Weil wenn du diese Reflexion nicht hast, was ist dein Verhaltensmechanismus, was ist dein Antreiber, der dich den ganzen Tag auf Trab hält, dann tappst du unbewusst in diese vertraute Falle des alten Musters, das du kennst, aus dem du eigentlich raus wolltest und bist wieder in der Falle drin, in der gleichen Situation wie vorher mit dem Familienbetrieb, mit dem Senior, der noch drin war und so weiter. Also erinnert dich der Investor vielleicht auch auf subtile Weise aus jemanden, den du aus der Vergangenheit kennst auf einer Beziehungsebene. Das ist ein Trigger, den du beachten solltest. Und jetzt kommen die 2 Werkzeuge. Wie prüfst du das? Es gibt die Möglichkeit für dich, ganz klar, wenn du in diesem Verhandlungsmechanismus bist mit Investoren, ja, das ist ja das eine, dass du Private Equity oder Family Offices hast, die das Ganze abwickeln und verwalten. Und oftmals gibt's aber noch einen einzigen Geldgeber, ja, also einer, der schon retired ist oder das Geld irgendwo zusammen rumliegen hat und jetzt einfach nur ja, das Spiel sucht, ja, zu sagen, okay, da habe ich Bock drauf, ja, da werfe ich jetzt Geld drauf. Beispiele, ganz berühmte Beispiele sind natürlich die ganzen Musiker, die jetzt ein Parfum launchen, ja, oder eine Fashion-Marke gründen oder neuen Fußballklamotte irgendwie entwerfen oder solche Dinge, ja. Das sind alles Dinge, die hier von Unternehmen in der Schublade sind, wo dann so ein einzelner Senior-Investor einsteigt und sagt, okay, das Angebot von den 5, das gefällt mir, da habe ich Bock drauf. Das heißt, es ist für die oft ein Game. Und das passt natürlich nicht so mit dem Wertegerüst, wenn dir das wichtig ist, die Tradition deines Familienbetriebs irgendwie aufrechtzuerhalten. Es passt da nicht so gut zusammen. Es sei denn, du machst einen Exit und gibst halt komplett ab. Weil in dem Moment, wo du Investoren drin hast, haben die die Mehrheitsanteile und du spielst halt mit deinen paar Prozenten mit. Ja, das heißt, es muss zusammenpassen. Und wie testest du das jetzt? Dir muss klar sein, dass in allen Prozessschritten der Verhandlungen nicht über Werte gesprochen wird. Und wenn über Werte gesprochen wird, dann sind es Floskeln. Dann sind es Theorien, ja. Man sagt, ja, das ist wichtig und so ist die Kultur und Philosophie. Also überleg dir vielleicht eine Aneinanderreihung, eine kleine Liste von Aktivitäten und Ereignissen, die dir persönlich wichtig sind, die du so in deinem Leben, in deinem Alltag auch hast. Und challenge den Investor oder den Entscheider letztendlich, indem du ihn versuchst einzubinden. Ah ja, morgen Nachmittag haben meine Jungs ein Fußballspiel. Da bin ich dort und dort unterwegs. Komm doch vorbei, bring deine Jungs mit. Wenn die Antwort lautet, meine Jungs, ich gehe nie mit denen auf Fußballspiel, das macht immer meine Frau, dann hast du eine Antwort. Und das ist das wahre Wertegerüst. Wie verhält sich die Person im Alltag? Also du machst einen Ausflug, du gehst bummeln, gehst essen, verabredest dich mit denen, mehrere Treffpunkte außerhalb des Sitzungszimmers und überleg dir genau diese Punkte. Ist es ein Pferderennen? Ist es ein Skifahrt? Ist es ein Heli-Skiing? Was ist es Ereignis, wo du sie mit einbindest und einlädst, um natürlich über das Business zu reden? Aber was ist das Setup? Wie lernst du dessen Familie, dessen Beziehungsumfeld kennen, um das Verhalten im Umgang mit seinen Menschen zu prüfen und ihren Menschen zu prüfen? Wie redet die Person über andere Unternehmen im Portfolio, wenn es schon mehrere Investoren gibt? Wie behandelt die Person die eigenen Mitarbeiter, also dort mal in einem anderen Business, wo die schon die Beteiligung läuft, in die Kantine zum Beispiel zu gehen? Wie wird die Person beachtet, begrüßt? Ja, wie ist die Kultur in der Firma? Achte darauf, dass solche Charaktere und Wertethemen nicht im Pitch besprochen werden, dass das immer nur Lippenbekenntnisse sind. Prüfe, über welche Aktivitäten kannst du es live selber testen. Und das zweite Werkzeug an der Stelle ist eine No-Go-Liste. Die solltest du dir schriftlich vorher mal runterschreiben. Also, was sind quasi deine Exit-Szenarien, deine Deadlines, deine roten Punkte, deine Triggerpunkte, ja, bevor du wirklich emotional involviert wirst. Schreib dir das auf, bevor du diesen Vertrag unterschreibst. Wenn du zum Beispiel sagst, ich habe seit 3 Wochen schlaflose Nächte, das will ich nie wieder, ist das ein Punkt zu sagen, okay, jetzt, das war die falsche Entscheidung. Wie ist das Stresslevel im Alltag? Was ist der Punkt, wo du sagst, das ist zu viel, musst du permanent erreichbar sein, bist du unterwegs und ständig in Telefonkonferenzen, bist du im Urlaub und ständig am Telefon gezwungen, Rechenschaft abzulegen. Punkt 3 könnte Kontrollverlust sein. Also welche Entscheidungen kannst du, darfst du überhaupt noch alleine treffen? Ja, welche willst du denn grundsätzlich, zum Beispiel Marken, Design, Identitätsthemen, wo du sagst, das ist vereinbart worden, die will ich weiter bei mir als Hoheit haben. Ja, Produkt, meistens sind es Innovationsthemen, Entwicklungsthemen, Patente, wo du sagst, das ist mir wichtig, dann schreib dir das auf, weil wenn das nicht so eintritt, ist das ein Kriterium. Wie würde eine Werteverletzung aussehen? Also was würde in deinem Unternehmen, so wie es jetzt ist, niemals passieren. Also die klassischen Sachen sind Diebstahl, Betrug und solche Dinge, wo du sagst, wenn sowas passiert oder jemand anlügt, nicht mehr loyal ist, dann stimmt was nicht. Der 5. Punkt zur Prüfung wäre, was bedeutet, wenn ich jetzt diesen Deal eingehe, das für meine Familie? Also zieh dir den Hut auf, setz dich an den Dinnertisch, Abendbrotstisch, klassischer Abendbrotstisch mit deiner Familie, mit deinen Kindern. Und wer bist du in diesem Moment, in diesem Szenario? Wer willst du sein? Und wenn du diese, ich nenne es jetzt mal No-Go-Liste, für dich klar definiert hast, dann ist es hilfreich für dich, wenn du später in diesem Prozess drin bist, zu sagen, okay, jetzt treffe ich eine Entscheidung, jetzt will ich wirklich raus, jetzt passt es nicht mehr, ich lasse mich ausbezahlen oder ich löse das auf, weil du dann Klarheit hast. Weil wenn du diese Liste nicht hast, dann sind es meistens so schleichende Prozesse, die dich Energie kosten, wo du rein manövriert wirst. Und dann ist man so emotional gefangen in diesem Entscheidungszwist zwischen Geld und ach, da ist ja der nächste Pitch und dann ist das nächste Game und da ist der nächste Deal und das nächste Projekt wieder in der Pipeline, dass du nicht mehr in der Lage bist, das für dich stimmig zu entscheiden. Und dann hast du wieder die schlaflosen Nächte und überlegst und wägst ab hin und her. Ich fasse mal die 7 prägnantesten Fragen, die du dir stellen musst, zusammen. Erstens, welcher Investorentyp passt zu deiner Lebensphase? Zweitens, wie lange ist die Haltedauer des Investors und mit welchem Exit-Druck kannst du umgehen, willst du umgehen? Welche Muster kennst du aus deiner Vergangenheit, also Verhaltensmechanismen, Verhaltensmuster im Umgang, die sich wiederholen könnten? Und wie verhält sich dieser Investor, um das im Abgleich zu haben? Ja, wenn es um Nebensächlichkeit, um solche private Treffen und solche Dinge geht. Also wie ist das echte, wahre Verhalten außerhalb des Sitzungsraums? Punkt 5. Was ist deine No-Go-Liste, bevor du nicht mehr rational und emotional oder emotional entscheiden kannst? Also was sind wirklich deine absoluten No-Gos in dieser Situation? Der 6. Punkt. Welche Entscheidung ist mir so wichtig, dass ich sie nach dem Deal auch immer noch alleine treffen kann und will? Und die letzte ist eigentlich die goldene Frage. Würde ich mit diesem Menschen auch ohne Geld meine Zeit verbringen wollen? Würde ich mit diesen Menschen auch ohne Geld meine Lebenszeit verbringen wollen? Die letzte Frage ist wirklich die wichtigste. Kommentier gern mal hier unter dem Video, welche der Fragen war neu für dich oder unbequem. Schreib einfach die Nummer in die Kommentare. Und wenn du dich in so einer Situation gerade befindest und sagst, hey Katja, lass uns austauschen, dann buch dir direkt hier einen Termin in meinem Kalender und wir sprechen über dein Business, dein Geschäftsmodell und deine Optionen und schauen, wie du eine sinnvolle Lösung für dich finden kannst.
Das war Unternehmerfreiheit, der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzhey. Du willst keine Folge mehr verpassen, um dein Unternehmen mit PS auf die Straße zu bringen? Dann abonniere jetzt den Podcast und folge Katja auf Instagram.